Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstudio.com/de abrufen. Also Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 23. November 2021, gleich dem 2. Osar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhauptes. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran besorgt über Lage afghanischer Flüchtlinge. Islami, Iran ist entschlossen, sein Nuklearprogramm umzusetzen. Iran, IAEA sollte politischem Druck nicht nachgeben. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran besorgt über Lage afghanischer Flüchtlinge. Das iranische Außenministerium hat sich angesichts des nahenden Winters besorgt über die Lage der afghanischen Flüchtlinge geäußert. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte bei einer wöchentlichen Pressekonferenz am Montag auf die Frage eines Reporters von Iran Press zur Situation der afghanischen Flüchtlinge und Migranten, insbesondere aufgrund des Beginns der kalten Jahreszeit, alle verantwortlichen iranischen Organisationen werden den Afghanen gerade auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen. Er fügte hinzu, die Islamische Republik Iran hat vor allem in der kalten Jahreszeit und in der Situation mangelnden Treibstoffs verschiedene humanitäre Hilfen in verschiedene Städte dieses Landes geschickt. Iran hat seit mehr als 4 Jahrzehnten mehr als 4 Millionen Afghanen aufgenommen, aber diese Situation kann nicht so weitergehen, insbesondere wenn internationale Organisationen keine Verantwortung übernehmen, hob der iranische Außenamtssprecher hervor. Khatibzadeh kommentierte auch die Äußerungen eines US-Verantwortlichen, dass Iran bezüglich des Atomabkommens JCPOA zu einem unumkehrbaren Punkt zurückkehre und sagte, solche Verzerrungen der Tatsachen helfen den Vereinigten Staaten nicht. Die USA sind an der aktuellen Situation schuld und müssen Sanktionen mit einer objektiven Garantie aufheben. Außerdem betonte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, wenn das Atomabkommen JCPOA keine klaren wirtschaftlichen Vorteile für Iran und die Normalisierung seines Außenhandels hat, muss die Gegenseite wissen, dass das Verhandlungsfenster nicht ewig offen bleibt. Islami, Iran ist entschlossen, sein Nuklearprogramm umzusetzen. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation Mohammad Islami ist heute in Teheran mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zusammengetroffen. Iran sei entschlossen, sein Atomprogramm umzusetzen, sagte Islami auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Grossi. Der IAEA-Generaldirektor hat während des heutigen Treffens mehrmals betont, dass keine Abweichung vom friedlichen Nuklearprogramm Irans festgestellt wurde und dass Iran seine Nuklearaktivitäten in Übereinstimmung mit den Verträgen und Vorschriften ausführt, erklärte der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation. Die Nutzung aller Aspekte der Nukleartechnologie in verschiedenen Sektoren stehe auf der Agenda und die IAEA werde Iran dabei unterstützen, fügte Islami hinzu. Der IAEA-Generaldirektor dankte bei dieser gemeinsamen Pressekonferenz Islami für die Einladung zu einem Besuch in Teheran und sagte, die Verhandlungen waren sehr intensiv und wir wollen diese fortsetzen und die Beziehungen ausbauen, um Gemeinsamkeiten zu finden. Am Montagabend ist Grossi an der Spitze einer Delegation in Teheran eingetroffen. Iran. IAEA sollte politischem Druck nicht nachgeben. Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten hob hervor, dass die internationale Atomenergiebehörde IAEA ihren technischen Charakter bewahren müsse und nicht politischem Druck nachgeben dürfe. Ali Boredikani erklärte am Montag in einem Interview mit dem Fernsehsender Al Jazeera, Iran wird seine Nuklearaktivitäten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Nuklearabkommens fortsetzen und ausbauen. Boredi sagte, die USA hätten keine andere Wahl, als die neue Realität des Atomabkommens zu akzeptieren, und fügte hinzu, wenn sich die andere Seite nicht verpflichtet fühlt, gibt es keinen Grund für Iran, sich von seiner Nuklearpolitik zurückzuziehen. Zu den regionalen Entwicklungen und Fragen sagte der iranische Vizeaußenminister, regionale Fragen werden nur zwischen den Ländern der Region diskutiert. Vergangene Woche hatte Boredikani hervorgehoben, dass der Erfolg der Atomgespräche am 29. November in Wien vom ernsthaften Willen und der praktischen Bereitschaft der anderen Seite abhänge, die Sanktionen aufzuheben. Ulyanov, Wiener Gespräche müssen ergebnisorientiert sein. Russlands Botschafter und ständige Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, der auch die russische Delegation bei den Sitzungen der gemeinsamen JCPOA-Kommission leitet, erklärte im Vorfeld der nächsten Gesprächsrunde in Wien, dass die bevorstehenden Gespräche ergebnisorientiert sein sollten. Michail Ulyanov bezeichnete die bevorstehenden Wiener Gespräche in einem Tweet am Montag als entscheidend und betonte, dass diese Gespräche zum Erfolg führen müssten. Zuvor hatte er in einem Interview erklärt, dass es noch Zeit für die Umsetzung des JCPOA gebe. Doch wie lange die Wiener Gespräche dauern würden, sei schwer vorherzusagen. Er fügte hinzu, wir müssen warten, bis Iran nach Wien zurückkehrt und uns zuerst die Position dieses Landes anhören. Weitere Gespräche über die Wiederaufnahme der Umsetzung des Atomabkommens JCPOA und die Aufhebung der unmenschlichen US-Sanktionen gegen Iran sind für den 29. November 2021 in Wien geplant. Es gibt Spekulationen, dass die Gespräche aufgrund des landesweiten Lockdowns in Österreich verschoben werden könnten. Jedoch hat die Europäische Union als Koordinatorin der Treffen bestätigte, dass die Gespräche wie geplant fortgesetzt werden sollen. Bisher fanden in Wien 6 Gesprächsrunden zwischen Iran und der G4+1 statt. Die Islamische Republik Iran hat als verantwortungsvolles Land wiederholt erklärt, dass sie ihren Verpflichtungen im JCPOA wieder nachkommen wird, wenn alle US-Sanktionen nachweislich aufgehoben werden. UNO. Afghanistans Finanz- und Bankensystem steht vor Zusammenbruch. Der UN-Generalsekretär hat erneut vor einer Wirtschaftskrise in Afghanistan gewarnt und erklärt, das Banken- und Finanzsystem des Landes stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Der Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, Stefan Dujarric, sagte am Montag, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, habe in seinem Bericht bekannt gegeben, dass die Bankkredite auf dem afghanischen Kreditmarkt von 30% Ende 2020 auf 57% im aktuellen Jahr gestiegen seien. Er fügte hinzu, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen schätze, dass die Bankeinlagen in Afghanistan bis Ende dieses Jahres um 40% reduziert werden, da die Bargeldabhebungen fortgesetzt werden. Der UN-Sprecher sagte auch, dass der Bitte um finanzielle Unterstützung von 11 Millionen Menschen in Afghanistan mit 606 Millionen Dollar vollständig entsprochen wurde. In dem dreiseitigen Bericht über Afghanistans Finanz- und Bankensystem teilte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, am Montag weiter mit, dass die wirtschaftlichen Kosten und die negativen sozialen Folgen des Zusammenbruchs enorm seien. Es heißt, dass seit Mitte August 2021, seitdem die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, die ausländische Finanzierung des Landes nicht nur praktisch eingestellt wurde, sondern die USA auch 10 Milliarden US-Dollar afghanischer Vermögenswerte blockiert hatten. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, warnte auch, dass zur Verbesserung der begrenzten Produktionskapazitäten Afghanistans sofort eine Lösung für das Bankenproblem des Landes gefunden werden müsse. Die wirtschaftliche Lage in Afghanistan verschlechtert sich, während sich mit Beginn der kalten Jahreszeit Armut und Arbeitslosigkeit verstärkt ausbreiten. Internationale Organisationen warnen davor, dass die humanitäre Krise in Afghanistan zur schlimmsten humanitären Katastrophe führen würde. Lavrov, Libanon sollte nicht Ort der Begleichung von Rechnungen anderer Länder sein. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, er hoffe, dass die neue libanesische Regierung die langjährige politische Krise des Landes beenden werde und dass das Land kein Ort für andere Länder sein sollte, ihre Rechnungen zu begleichen. Sergei Lavrov hat nach einem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen Abdallah Bouhabib am Montag in Moskau vor Reportern erklärt, dass ausländische Akteure versuchten, sich in die inneren Angelegenheiten des Libanon einzumischen, und fügte hinzu, der Libanon sollte nicht wie Syrien ein Ort sein, wo andere Länder ihre Rechnungen begleichen. Lavrov fügte hinzu, wir glauben, dass solche ausländische Interventionen destruktiv für den Libanon und für die Situation in der Region sind. Der russische Außenminister sagte weiter, er habe mit seinem libanesischen Amtskollegen über Aktivitäten der russischen Unternehmen Rosneft und Novatek zur Entwicklung des libanesischen Energiesektors gesprochen. Das russische Außenministerium bezeichnete die Beziehungen zwischen Moskau und Beirut als traditionell freundschaftlich. Die Entwicklung der bilateralen Beziehungen solle durch regelmäßige Kontakte Moskaus mit der libanesischen Regierung und den führenden politischen Kräften des Landes erleichtert werden, hieß es. Ansarallah, USA sind mitschuldig an saudischen Verbrechen im Jemen. Muhammad Ali al-Houthi, Seniormitglied des obersten politischen Rates des Jemen, hat gesagt, dass die USA die verheerende militärische Aggression und die unmenschliche Belagerung seines Landes anführten und erklärt, dass Washington an den Verbrechen beteiligt sei, die das Regime von Riad gegen das jemenitische Volk begeht. Amerika führt die von Saudi-Arabien geführte Aggression gegen unser Heimatland an. Es trägt enorm zum militärischen Angriff und zur Blockade unseres Landes bei. Es ist die Partei, die für die schrecklichen Probleme, die Massaker an einfachen Menschen und die umfangreichen Zerstörungen im Jemen verantwortlich ist, sagte al-Houthi am Montagnachmittag bei einer Zeremonie in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a. Die USA sind der Feind des jemenitischen Volkes und werden immer unser Feind bleiben. Es würde keine Aggressionen gegen unser Land geben, wenn der Angriff nicht den US-Interessen diente. Es war Washington, das seinen Botschafter zu Beginn des Jemen-Konflikts abzog und andere Länder aufforderte, ihre Diplomaten aus Sana'a abzuziehen, erklärte er weiter. Fast alle Kugeln, Mörsergranaten, Raketen und Bomben, die gegen das jemenitische Volk eingesetzt werden, werden in den USA hergestellt. Die USA sind sowohl unser Feind als auch der Feind der Palästinenser, betonte al-Houthi. Die USA führen die Blockade gegen den Jemen an, stehen hinter dem beispiellosen Niedergang des jemenitischen Rials gegenüber Fremdwährungen und blockieren Initiativen, die auf die Herstellung des Friedens im Jemen abzielen. So al-Houthi weiter. Warum hindern sie Schiffe, die Energiederivate und Lebensmittel für die Jemeniten bringen, daran, in den Hafen von Hodeidah anzulaufen? Warum haben sie den internationalen Flughafen Sana'a für die UNO und humanitäre Flüge geschlossen? Und warum erlauben sie keine Bargeldtransfers? Fragte er. Am Montag sind die Jemeniten in Großstädten im ganzen Land auf die Straße gegangen, um die Mitschuld der USA am langwierigen saudischen Krieg gegen das Land zu verurteilen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 63 Grad, Mashhad 9 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Für den 29. November ist in Wien die 7. Gesprächsrunde zum iranischen Atomprogramm angesetzt worden. Diesbezüglich ist Herr Dr. Yavuz Özoguz pessimistisch. Wir fragten ihn, warum er an diese Verhandlungen glaubt. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Dr. Kurz, Sie sind offenbar, wie ich aus Ihren Ausführungen einfach ablesen konnte, pessimistisch bezüglich dieser bevorstehenden Verhandlungen in Wien. Aber was wäre Folge, wenn da keine Einigung erzielt wird? Die westlichen Länder machen deutlich, dass sie dann irgendwie anders gegen Iran vorgingen. Also, was meinen Sie, was wäre, ist in dieser Drohung etwas drin oder das ist leere Drohung?
Ich frage mal zurück, was sollen die denn noch machen? Was sollen die denn noch machen? Sie haben doch schon das Geldsystem komplett abgeschirmt. Die Islamische Republik Iran kann weder Gelder einführen noch ausführen in die westliche Welt. Sie sind von dem weltweiten Bankenübertragungssystem SWIFT abgekoppelt worden. Das ist eine Maßnahme, die damals noch nicht mal gegen Hitler verhängt wurde. Die westlichen Länder importieren kaum noch irgendetwas aus der Islamischen Republik Iran und exportieren auch immer weniger dorthin. Die Islamische Republik Iran hat sich schon längst umgesehen. Von Russland und von China sind die Beziehungen im Handel viel besser geworden, mit Nachbarländern der Türkei und Ähnlichem auch. Das heißt, auch in diesem Bereich, das Öl wird schon lange nicht mehr an den Westen verkauft. Also auch kriegerisch haben sie doch schon alles versucht. Sie haben doch Kriege angezettelt in sämtlichen Nachbarländern der Islamischen Republik Iran, um Iran zu umzingeln. Sie haben sogar Saddam unterstützt, dass er die Islamische Republik Iran überfällt. Was sollen sie denn noch machen? Also es bleibt doch nichts mehr, was diese Verbrecher machen können. Das Einzige, was sie vielleicht noch machen können, ist eine Atombombe auf Teheran schicken. Aber das trauen sie sich nicht, weil im Augenblick haben die westlichen Länder eigene große Probleme in ihren eigenen Ländern. Die sind völlig unabhängig von irgendwelchen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran. Wir haben in Deutschland die Situation, dass Rekordwerte, was die Inflation angeht, angezeigt werden und die untertreiben. Wir haben Rekordwerte, was Insolvenzen, was Privatinsolvenzen angeht. Wir haben Probleme über Probleme. Es gibt Versorgungsschwierigkeiten. Sie werden mir vielleicht nicht glauben, weil es sowas in Deutschland noch nie gegeben hat. Aber wir haben Versorgungsschwierigkeiten in allen Bereichen, die wir uns vorstellen können. Angefangen von Holz über Chips, über Autos. Viele Autowerke haben Zwangsurlaub eingereicht, weil die fehlenden Teile dazu führen, dass sie nicht Autos bauen können. Chips fehlen, um Autos fertigstellen zu können. Und. Ich könnte Ihnen hier jetzt eine lange Liste auflisten. Und dann kommt noch hinzu, wer soll denn eigentlich in Wien verhandeln? Die USA sitzen nicht mit am Verhandlungstisch. Russland und China sind doch sowieso dafür, dass die Sanktionen zurückgenommen werden. Was bleibt? Es bleibt ein Europa. Wer war in Europa stark? Natürlich Deutschland. Deutschland hat aber aktuell nur eine Übergangsregierung. Die neue Regierung ist noch nicht im Amt. Die alte vertritt nur noch die USA. Also wer soll da eigentlich mit wem irgendwas verhandeln? Die Briten, die nicht mehr zu Europa gehören wollen, vertreten ja auch ausschließlich die US-Meinung. Also ich weiß wirklich nicht, wer da mit wem was verhandelt. Das sind Gelder der Islamischen Republik Iran, die für Reisen dieser Diplomaten ausgegeben werden, die schon grenzwertig sind, die an Verschwendung grenzen. Aber der Westen will reden. Also, dann reden wir. Und wenn es über das schöne Wetter ist, aber es wird, Sie sagen, ich bin pessimistisch, weil ich glaube, dass dabei nichts rauskommt. Ganz im Gegenteil, ich bin der Superoptimist. Ich glaube nämlich, dass dabei rauskommen wird, dass die Islamische Republik Iran, inshallah, immer freier wird, immer mehr die Region beeinflusst, immer mehr zu einem Hoffnungsschimmer für alle Unterdrückten dieser Welt werden. Und selbst für Deutschland, meine Heimat, kann dieses Iran ein Hoffnungsschimmer sein, wenn es zeigt, dass man auch überleben kann und sich hervorragend weiterentwickeln kann ohne die USA. Das ist die einzige Chance, die ich für Deutschland sehe, denn sonst wird Deutschland mit dem untergehenden Imperium USA mit untergehen. Glauben Sie mir, der Westen, die westliche Welt, die USA sind auf dem absteigenden Ast und es geht immer schneller. Und es ist ein System, das im Untergang ist, wohingegen die islamische Befreiungstheologie auf dem aufsteigenden Ast ist. Und da ist eben die Chance oder die Hoffnung, die ich habe, nicht für die Islamische Republik Iran, da bin ich ganz egoistisch. Ich habe die Hoffnung für meine Heimat Deutschland, dass wir von der Islamischen Republik Iran lernen und uns abkoppeln von diesem untergehenden System. Und wir haben also in Wien jetzt eine Verhandlung zwischen einem aufstrebenden System mit viel Jugend und einem untergehenden System mit viel alten Leuten. Und was soll schon dabei rauskommen, außer dass man miteinander geredet hat? Alles andere sehe ich als nebensächlich.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einem schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. In unserer heutigen Sendung haben wir vor, Ihnen das Dorf Ruin in der Gegend Esfahan, einem Teil der Provinz Nordkhorasan im Nordosten Irans, vorzustellen. Ein Dorf, das wegen seiner historisch-architektonischen Struktur in die nationale Liste des iranischen Kulturerbes eingetragen wurde. Bleiben Sie also dran. Das treppenförmige Dorf Ruin ist eines der bekanntesten Tourismuszentren der Gegend Esfahan, das an einem der Südabhänge des Berges Aladar liegt. Es hat sehr viele Wasserquellen, die für jeden Besucher interessant sind. Ruin liegt 28 Kilometer nördlich der Stadt Esfahan, 52 Kilometer südöstlich der Stadt Bojnurd, dem Zentrum der Provinz Nordkhorasan, und 1670 Meter über dem Meeresspiegel. Laut letzten Statistiken, die in dieser Ortschaft durchgeführt wurden, hat das Dorf etwa 3860 Einwohner, die auf Dari oder Tati, einem antike altpersische Sprache, sprechen. Was die Religion betrifft, so sind die Muslime schiitischen Glaubens. Ruin ist ca. 500 Jahre alt. Die alte Struktur sowie der Imam Sade Isaac und die antiken Hügel sind Beweise für das Alter des Ortes. Schon in früheren Zeiten wurden das Dorf und dessen Bewohner in Reiseberichten erwähnt, darunter den Bericht von Wladimir Alexejewitsch Iwanow, einem bekannten russischen Orientalisten. In der Ortschaft gab es zudem sehr viele bekannte Persönlichkeiten und Wissenschaftler, die die kulturreiche Atmosphäre des Gebietes aufzeigen. In manchen historischen Schriften spricht man anstatt von Ruin von Ruindesh, Festung. Es scheint, dass die Bewohner zu manchen Zeitabschnitten neben ihren Berufen als Landwirte und Viehzüchter auch im Militärbereich tätig waren. Laut Dokumenten war das Dorf zur Zeit der Rajalen ein Zufluchtsort für Aufständische, die gegen die zentrale Herrschaft kämpften. Das Klima in Ruin ist gebirgig und mittelmäßig. Im Winter ist es sehr kalt und schneereich, während die Sommer jedoch angenehm sind. Die Gegend ist besonders im Sommer beliebt und daher ein guter Ort für die Bewohner aus der Nachbarschaft, besonders die der Stadt Esfaroye.
Die Bewohner von Ruin teilen das Dorf klimatisch in zwei Gegenden, Nasr und Piro. Nasr ist der Teil, der südlich des Dorfflusses liegt und weniger von der Sonne bestrahlt wird. Es ist mit vielen Bäumen und Gärten bedeckt und es ist dort sehr kühl und im Sommer äußerst angenehm. Anders ist es in Piro, wo es immer sonnig und auch wärmer ist als in Nasr. Der wasserreiche Fluss und die vielen Wasserquellen in den höheren Teilen der Gegend haben sehr großen Einfluss auf die grüne Landschaft. Die meisten Grundstücke befinden sich an den steileren Flächen des Abhanges, daher müssen die Bewohner mit viel Mühe ihre Grundstücke durch Steinlegungen abgrenzen, damit sie darauf arbeiten können. Die Täler dieser Gegend sind alle mit Obstbäumen bedeckt. Ruin liegt sehr tief in einem Tal, und deshalb sind die Bäume dort vor den heimischen Winden, die oft Felder in den Ebenen zerstören, in Sicherheit. Wirtschaftlich gesehen stützt sich Ruin auf Landwirtschaft, Gärtnerei, Viehzucht und Handarbeiten. Als Hauptprodukte sind zu nennen Erbsen, Linsen, Weizen und Gerste, die zumeist durch Ackerbau und ohne künstliche Bewässerung gezüchtet werden. Von den Obstgärten erntet man Äpfel, Birnen, Kirschen, Walnüsse, Mandeln, Weintrauben, Pfirsiche, Aprikosen etc. Es werden auch Kühe und Schafe gezüchtet, von denen die Bewohner Milchprodukte wie Ayran, Joghurt, trockene Sauermilch, Butter und Fleisch erhalten. Auch Bienenzucht ist dort zu sehen. Die Dorfbewohner, besonders die Frauen, stellen neben ihrer Arbeit in der Landwirtschaft auch Handarbeitsprodukte wie Decken, Handtücher und Taschentücher her. Ruin hat eine zentrierte Struktur, die im Tal aufgebaut wurde. Es hat ineinander gelegene schmale Gassen, die Häuser sind aus Lehm und zumeist zweistöckig gebaut. Im ersten Stock befinden sich der Stall, das Lager und der Heuschober. Im zweiten Stock wohnen die Familien. Da das Dorf an einem Abhang liegt, wurden die Häuser treppenförmig nebeneinander gebaut. Als Baumaterial verwendete man Lehm, Steine, Ziegel und Holz. Bei den modernen Bauten benutzt man aber auch Zement, Kalk und Eisenträger. Durch die treppenförmige Anlage des Ortes hat man zu verschiedenen Jahreszeiten einen sehr schönen Ausblick auf die Gegend. Außer der interessanten Architektur sind auch die hohen Gegenden von Aladar einzigartig, die mit unterschiedlichen Sträuchen wie Kardendisteln, Heidekraut, wildem Thymian, Kümmel, wilder Raute und Schafgarbe bedeckt sind. Der Fluss und die schönen Platanen an seinen Ufern machen aus der Gegend eine sehr reizende und anziehende Landschaft. Es gibt in dieser Region deshalb sehr viele herrliche Ausflugsorte wie Çeşme Kuh, Sutang, Gulmian und Khojemat. Außerdem sind die schönen grünen Täler im Frühling und im Sommer mit vielen gelben, roten und blauen Blumen bedeckt. Das bildschöne Tal mit seinen roten Tulpen und gelben Blumen ist einer der beliebtesten Orte, der von Touristen besucht wird. Viele Besucher aus den Nachbarstädten kommen in den Frühling- und Sommermonaten nach Ruin, um sich dort vom Stadtleben und Lärm zu erholen. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge mit einem neuen Dorf. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Nuri mit dem Titel Iran.
به زیر پافت دان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان
سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Komponenten nachhaltiger Sicherheit in der Region aus der Perspektive des Revolutionsoberhauptes. Weiterhin guten Empfang.
Einseitige Maßnahmen, Unterstützung von Terrorismus und Gesetzlosigkeit gehören zu den US-Aktionen, die in den letzten Jahrzehnten dem internationalen Frieden und der internationalen Sicherheit ernsthaft geschadet und die Region Westasien und den Nahen Osten zu einem Zentrum von Krisen und Instabilität gemacht haben. Die USA rechtfertigten ihre Militärpräsenz in der Region mit dem Vorwand, den Terrorismus bekämpfen zu wollen. Doch in der Praxis haben sich Unsicherheit und Instabilität in Westasien ausgebreitet. Auf der Grundlage des Konzepts einer neuen Weltordnung fielen die USA in Afghanistan und in den Irak ein und bauten in diesen beiden strategisch bedeutenden Regionen eine militärische Präsenz auf, um die Ordnung der westasiatischen Länder zu ändern und eine sogenannte gelenkte Demokratie mit westlichen und unreligiösen Werten in dieser Region zu errichten. In diesem Zusammenhang wurde ein erheblicher Teil des US-Militärbudgets für den Auf- und Ausbau von Militärbasen verwendet. Damals dachten einige optimistische Personen und Strömungen, dass die USA wirklich danach strebten, Demokratie, Freiheit und sogar Wohlstand in der Region zu schaffen und Afghanistan und den Irak in diese Richtung zu leiten. Aber sehr bald wurden diese Illusionen zunichte gemacht. Als die Amerikaner das Gefühl bekamen, dass die politischen Prozesse nicht zu ihren Gunsten vorangehen, begannen sie, in diesen Ländern Unruhe zu stiften, was schließlich zur Verbreitung terroristischer Gruppen in der Region führte. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, bezeichnete in seiner Rede zum Jahrestag der Geburt des geehrten Propheten des Islams und der Geburt von Imam Sadiq, Friede sei mit ihnen, Infiltration und Zwietracht als Hauptwaffen der USA und hob hervor: Die Hauptwaffe der Amerikaner in dieser Region ist es, in sensible und entscheidungstragende Zentren einzudringen, Zwietracht zu sehen, die nationale Entschlossenheit der Völker zu erschüttern, Misstrauen unter den Völkern und zwischen den Nationen und den Regierungen zu erzeugen, die Kalkulationen der Entscheidungsträger zu manipulieren und alles so darzustellen, als ob die Lösung der Probleme darin besteht, sich unter die amerikanische Flagge zu stellen und sich den Amerikanern zu ergeben. Als Operationspläne des Feindes zum Erreichen seiner Ziele in der Region nannte er die Einrichtung von Zentren zur Schaffung von Gedanken gegen die Annäherung der Religionen, die Schaffung von Takfiri-Terrorgruppen wie den IS und das Ausspielen unwissender Menschen gegeneinander. In Wahrheit haben die USA in ihrer Strategie gegen Iran dieselbe Methode angewandt. Der Plan der USA bestand darin, das System der Islamischen Republik Iran zu schwächen und die Einheit des iranischen Volkes zu untergraben, um politische Zerwürfnisse und soziale Spaltungen innerhalb des Landes zu verursachen. Aber der Widerstand des iranischen Volkes gegen diesen Prozess hat gezeigt, dass das Volk als Hauptmacht und wichtiger Pfeiler der Stabilität der Revolution und des Systems der Islamischen Republik niemals zulassen wird, dass der Feind Einfluss nimmt. Einige Theoretiker haben diese Strategie als kombinierten Krieg bezeichnet. Die USA planen einen kombinierten Krieg gegen die Zielländer, indem sie ihren Propaganda- und Medienapparat sowie ihr riesiges Netzwerk an wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Einfluss gegen sie nutzen. Andrew Carbico, Journalist und Politologe, sagt hierzu: Nach der kostspieligen, katastrophalen Erfahrung des Irakkriegs und der Besetzung des Irak seit 2003 haben die Vereinigten Staaten ihre Abhängigkeit von der kombinierten Kriegsführung erhöht. Sie haben im Irakkrieg eine unvergessliche Lektion erhalten, nämlich wie wichtig es ist, Kriege auf gleichgesinnte Verbündete in der Region zu übertragen. Mit anderen Worten beschloss Washington, von konventionellen Großkriegen zu Stellvertreterkriegen überzugehen. Diese Kriege sind von Natur aus asymmetrisch und Bürger- oder Zivilkriege, auf die die anvisierten Militär- und Sicherheitsdienste normalerweise nicht vorbereitet sind. Durch die Schaffung von Misstrauen in den Beziehungen zwischen Iran und den arabischen Ländern in der Region versuchen die USA, die Krise zu ihrem Vorteil zu nutzen, wozu auch der Verkauf von Waffen in Milliardenhöhe in der Region gehört und sie gleichzeitig ihre Kosten für direkte Militäreingriffe senken. Natürlich boten die Ereignisse des 11. September 2001 den Vereinigten Staaten eine Gelegenheit, die machtbasierte Politik in der neuen Atmosphäre zu theorisieren. Somit wurde der Einsatz von militärischer Gewalt und Macht als Rückgrat der amerikanischen Diplomatie auch ohne die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in Erwägung gezogen. Nach dem Beginn der US-Militäroperation in Afghanistan im Jahr 2001 und dem Einsatz von Koalitionstruppen in diesem Land wurde Washingtons Politik am Persischen Golf noch radikaler und Clintons offizielle Politik der doppelten Zurückhaltung in der Region wurde zur Politik gegen die Achse des Bösen, bei der Iran und im Irak zum Ziel genommen wurden. Diese Politik ging während der Trump-Ära in eine kompliziertere Phase und konzentrierte sich auf die militärische Strategie und die Schaffung einer Welle der Feindseligkeit gegen Iran in der Region. Eine Politik, die die Spannungen verschärfte und Westasien von Afghanistan und Irak bis in die Region des Persischen Golfes mit Problemen und Schwierigkeiten konfrontierte. In diesem Prozess sehen einige Länder ihre Sicherheit angesichts der interventionistischen Präsenz ausländischer Mächte als gefährdet und bedroht, während eine nachhaltige Sicherheit in der Region die Nutzung intraregionaler Kapazitäten und den Erfahrungsaustausch in diesem Bereich erfordert. Letztere stoßen jedoch aufgrund ihres Gegensatzes zu den strategischen Interessen des Westens in der Region auf Hindernisse. Angesichts der gemeinsamen Bedrohung ist Iran bereit, mit seinen Nachbarn zusammenzuarbeiten und hat diese Zusammenarbeit in seinem wahren Kampf gegen den Terrorismus unter Beweis gestellt. Die errungenen Siege im Kampf gegen die terroristischen Takfiristen in Syrien und im Irak haben gezeigt, dass mit aufrechter Zusammenarbeit Sicherheit und Stabilität in der Region wiederhergestellt werden können. Im nächsten Beitrag werden wir dieses Thema weiter behandeln.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.